Bam, 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 herzlich willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer From Science to Startup Podcast Reihe. Ich bin Anne Fortkamp aus dem REACH Scouting Team und heute spreche ich mit dem Startup Predimo. Dr. Andreas Mühlbeier und Adrian Böhring sind bei mir zu Gast und berichten von ihrer Gründungsidee aus der Sport- bzw. Bewegungswissenschaft. Erfahrt im Podcast, was es mit Prediction of Movement auf sich hat und welchen Mehrwert die Gesellschaft in Bezug auf Schmerztherapie und Bewegungsanalyse durch das neue simulierte 3D-Computermodell von Predimo hat. Herzlich willkommen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute heißt es wieder bei uns From Science to Startup. Herzlich willkommen hier in der Geiststraße. Ich sitze zusammen mit Herrn Dr. Andreas Mühlbeier und Adrian Böhring vom Startup Predimo. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass ihr beide da seid und extra, dass ihr auch einen Corona-Test gemacht habt für uns. Wir hoffen ja, dass wir das bald alles hinter uns gebracht haben oder zumindest so, dass wir gut damit leben können. Aber genau, für jetzt ist es nochmal okay so. Herzlich willkommen, wie gesagt. Möchtet ihr euch einmal ein bisschen selber vorstellen, dass wir so ein bisschen was über euch hören?
Gerne. Adrian zeigt auf mich, dann fange ich mal an.
Kurz zuvor, den Doktor können wir weglassen, oder?
Auf jeden Fall, gerne. Ja, da bestehe ich nicht drauf. Ja, wie gesagt, mein Name ist Andreas Mühlbeier. Ich habe hier in Münster 2009 angefangen, Sportwissenschaft zu studieren. Habe dann in der Bewegungswissenschaft bei Professor Wagner promoviert und bin jetzt seit anderthalb Jahren auch nebentätig in der Predimo GmbH
okay. tätig. Da hören wir gleich noch ein bisschen was zu. Und du, Adrian?
Ja, genau. Ich bin Adrian Böhring. Komme grundsätzlich, wie man es vielleicht manchmal hört, aus Süddeutschland.
Ja.
Das hat sich schon deutlich gebessert, hoffe ich doch mittlerweile, dass man mich auch gut versteht. Grundsätzlich habe ich mal vor langer, langer Zeit Koch und Konditor gelernt. Habe mich dann umgeschult quasi und weiter studiert im Bereich Medizintechnik in Hagen. Mhm. Habe mich da stark auf therapeutische medizinische Maßnahmen spezialisiert, das heißt Prothesen, Exoskeletten und sowas, also stark in dieser Programmierschiene, habe dann da auch länger gearbeitet und habe mir dann so immer ein bisschen die Frage gestellt, wie kann man Menschen helfen, bevor es überhaupt zu dem Unfall oder zu dem Schmerz kommt. Mhm. Ich will nicht erst handeln, wenn es zu spät ist.
Okay.
Habe dann quasi dann nochmal hier in Münster an der FH studiert im Bereich Ergonomie. Und arbeite jetzt auch bei Predimo dann dementsprechend im Bereich Ergonomie, okay. wo ich dann quasi so meine Faszination, meine Vision ausleben kann.
Und deine Expertise einbringen.
Genau.
Das ist aber auch ein interessanter Umschwenk, ne? Oder Umschwenk vom Koch und Konditor zum Ergonomie-Spezialisten.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja. Ja, also wie es immer so ist, also wenn ich jetzt die Corona-Krise beachte, muss ich sagen, zum Glück bin ich früh abgesprungen so als Koch. Ja, ich wollte immer mal ein Restaurant aufmachen früher. Mhm. So, und da sind dann einfach mehrere Unstimmigkeiten passiert im Leben, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ich gehe jetzt einen anderen Schritt. Witzigerweise war mein Küchenchef damals promovierter Physiker. Also der ist den anderen Weg gegangen.
Witzig.
Promovierter Physiker, hat bei CERN sogar gearbeitet.
Okay.
In
der Schweiz.
In der Schweiz. Ja. Großer Physiker und auch mit, ja. Und der ist genau den anderen Weg gegangen und der hat uns halt immer viel gefördert, viel Mathe, viel Physik. Also Sachen, die man als Koch eigentlich nicht so braucht. Und dann hat sich das einfach ergeben, dass ich selbst schon immer, ich war einfach schon immer so ein Bastler, hatte immer schon ein Schweißgerät zu Hause, einen Lötkolben, so, weil man es halt hat.
Interessant.
Und dann,
Weil
man es halt hat. Und dann, war halt schon ziemlich schnell klar, ich so die Medizin, Prothesen, finde ich sehr spannend. Und ja, dann hat sich der Weg so, gebahnt.
Sehr gut. Also Predimo heißt euer Podcast. Steht das für irgendwas eigentlich, Predimo?
Genau, das steht für Prediction of Movement.
Okay.
Und wir wollen zum einen natürlich Gelenkbelastungen und Muskelaktivitäten analysieren und simulieren mit unserem 3D-Muskel-Skelettmodell. Wir wollen aber auch in Zukunft das Ganze vorwärtsdynamisch anwenden und Vorhersagen treffen. Das heißt, man könnte sich das vielleicht so vorstellen, dass man einen Hochspringer hat und der Hochspringer hat jetzt das Ziel, er möchte 2,20 Meter hochspringen.
Okay.
Was muss er jetzt dafür tun? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Er kann seine Technik verbessern, er kann Mentalcoaching in Anspruch nehmen. Er kann aber auch an seiner Physis arbeiten und sozusagen die Muskeln stärken.
Mhm.
Und wir können dann What-If-Annahmen treffen. Das heißt, wir können sagen, wenn wir jetzt diesen Athleten haben mit seinen Gegebenheiten, wie würde er über die Latte springen, wenn er jetzt zum Beispiel im Bereich der unteren Extremitäten um 5% seine Leistung verbessern würde.
Okay.
Und könnten dann sagen, mit dieser Annahme gehen wir dann in geben diese Werte in unseren Myonado und unser 3D-Muskel-Skelett-Modell, welches dann wiederum simuliert, wie hoch die Person springen würde, wenn sie kräftigere Muskulatur hätte zum Beispiel.
Okay, aber das ist jetzt, darauf wollte ich jetzt nämlich auch noch mal einmal zu sprechen kommen, damit wir das jetzt mal so von Anfang an verstehen, euer Prediction of Movement Predimo-Modell. Also ihr habt einen 3D-Muskelsimulator, wie hast du es gerade genannt, Myonador?
Genau, wir haben das ganze Modell haben wir Myonado getauft.
Ach, Myonado, ah, ja, genau.
Und genau, das ist ein computerbasiertes, numerisches 3D-Muskel-Skelettmodell, in dem ganz viele Knochen, ganz viele Muskeln und so weiter enthalten sind. Also es bildet den menschlichen Körper mittlerweile sehr gut nach. Gestartet sind wir damals nur mit Rumpf- und Halsmuskulatur und aufbauend darauf ist es dann immer größer, breiter und umfangreicher geworden.
Okay, ganz kurz Zwischenfrage dazu. Unterscheidet ihr da zwischen Mann und Frau eigentlich?
Ja.
Ist ein Unterschied,
genau,
ne?
Da gibt es, genau. Das wird auch berücksichtigt, sowie weitere Annahmen, die man da treffen kann. Also die Größe der Person, die wir untersuchen, das Gewicht der Person, die wir untersuchen, das spielt alles mit rein und dort werden dann auch Abschätzungen getroffen, was zum Beispiel Segmentlängen und so weiter angeht.
Ah, okay. Aber wie ist das dann, also ihr habt dann da diese Simulation und bildet dann diese Personen ab und könnt dann sagen, hier bewegst du dich falsch oder hier hast du eine falsche Haltung oder was ist da so das Ziel dahinter?
Genau, also man muss das ein bisschen sich so vorstellen, was hat man früher gemacht, was macht man jetzt mit uns?
Mhm. Ah,
so.
Das ist ein guter Vergleich, dann
genau.
Verstehen wir das.
So, früher hat man gemacht, in der Regel stand da ein Trainer, ein Arzt, ein Physiotherapeut, irgendjemand, der Bewegung untersucht, hat sich das angeguckt, hat abgeschätzt, ja, okay, das sind ungefähr jetzt 30 Grad, da hat er Schmerzen, bewegt deinen Arm nicht mehr.
Ah,
so.
Okay.
So, Punkt. Also hat er gesagt, bewegt das in dem Bereich, wir stärken das ein bisschen. Also er hat versucht, sich selbst was zusammenzureimen, natürlich anhand von einem Lehrbuch. Aber im Endeffekt ist es alles, er weiß gar nicht, was im Körper passiert. Irgendwann kam jetzt ein bisschen Technologie dazu. Das heißt, man kann es natürlich jetzt automatisieren. Man schätzt es nicht mehr mit dem Auge ab, sondern es gibt natürlich Technologie. Und dann sagt der Computer einem, okay, das sind jetzt 20 Grad gewesen. Wir gehen jetzt aber einen Schritt weiter und wir sagen jetzt wirklich, welche Kräfte sind im Körper? Die konnte man bisher noch gar nicht messen. Das heißt, wir liefern jetzt quasi eine neue Information, die dann wirklich eine Aussage trifft, zum Beispiel, wenn man Schmerzen hat. Die Schmerzen würden nicht immer auftreten, sondern nur im gewissen Bereich. Und dann kann der Arzt sich angucken, okay, in welchem Bereich ist das denn zum Beispiel? Ein anderes Beispiel, auch wie Andreas schon über das Leistungssport jetzt gesagt hat. Also der Trainer kann sich jetzt quasi anschauen, bei welchen Kräften, zum Beispiel im Knie, ist es für meinen Torspieler möglich, schnellstmöglich aus seiner Position rauszukommen, um natürlich auf die andere Seite vom Tor zu kommen. Weil das ist natürlich eine essentielle Frage. Der Torspieler will das ganze große Tor abdecken. Das heißt, er muss gucken, wie ist er wendig, wie kann er flexibel bleiben. Und das ist er, wenn möglichst wenig Kraft auf den Knien ist. Weil umso mehr Kraft auf den Knien lastet, umso mehr Kraft muss er natürlich mit seinen Muskeln aufbringen, um aus dieser Position wieder rauszukommen.
Klar. Also könnt ihr ihm jetzt dann quasi so eine Trainingsempfehlung dann geben, wenn ihr sagt, hier, du wendest da zu viel Kraft auf oder das ist einfach der falsche Bewegungsablauf, den du gerade ausübst, um schnellstmöglich an die andere Seite des Tores zu kommen, sodass ihr ihm dann sagen könnt, mach das doch mal ein bisschen anders und dann schafft er das besser?
Das ist im Prinzip der Bereich, wo wir dann eine Linie ziehen und sagen, bis hierhin machen wir und ab da macht dann der Trainer weiter.
Ah, okay.
Das heißt, das kann vielleicht später mal auch in unser Produktangebot mit aufgenommen werden, aber aktuell machen wir die Berechnung, machen eine Quantifizierung von dem, was der Trainer oder der Arzt nur mit dem Auge, also auf subjektiver Basis aufnimmt und für sich festhält. Das versuchen wir zu quantifizieren, um eine Hilfestellung zu geben, dem Trainer oder dem Arzt oder dem Physiotherapeuten, der dann basierend auf dieser Quantifizierung bessere, bessere Entscheidungen treffen kann.
Ach super. Das ist auch wieder mal ein hervorragendes Beispiel für eine gute Übertragung von Grundlagenforschung in die Anwendung, würde ich mal so sagen. Ne? Also, dass die Leute wirklich da was davon haben und einfach es einfacher haben in ihren Bewegungsabläufen und eventuell auch dann eben entlastet werden, was Schmerzen betrifft. Aber ihr hattet vorhin gesagt, dass es so ist, dass es alles abgedeckt werden kann, wo Leute sich bewegen. Also es ist dann jetzt nicht nur auf Sport bezogen, oder?
Ja, absolut. Also wir sind aktuell in 4 verschiedenen Bereichen aktiv. Sport und Ergonomie werden von Adrian und mir sozusagen vertreten. Ich bin der Projektmanager im Bereich Sport, Adrian im Bereich Ergonomie. Mhm. Dann haben wir noch einen Bereich Medizin und einen 4. Bereich Automotive.
Ah, okay. Wie ist das dann bei dem Automotive-Bereich?
Daraus sind wir im Prinzip entstanden. Stichpunkt Halswirbelsäulen Schleudertrauma ist, glaube ich, vielen ein Begriff, aber was da genau im Körper passiert, ist immer noch Gegenstand der Forschung.
Ach ja.
Da haben wir einen Orthopäden mit im Team, Professor Castro, der dort schon Jahrzehnte der Forschung investiert hat und immer noch nicht definitiv sagen kann, was genau ein Halswirbelsäulen-Schleudertrauma ist.
Echt?
Weil es, ganz einfach, weil es häufig keine strukturellen Schädigungen gibt.
Ja.
Also man schickt die Leute dann ins MRT oder ins CT und dort ist alles heile. Die Leute haben aber trotzdem Schmerzen.
Ja, und die treten ja auch oft erst später auf, ne? Also ich habe das Gott sei Dank schnell auf Holzklopfen noch nie gehabt, aber Leute, die mal so einen schönen kleinen Auffahrunfall hatten, die haben dann erst oft am nächsten Tag dann irgendwie Schmerzen, oder?
Genau, weil das da spielen auch viele verschiedene Faktoren hinein, weil in dem Augenblick passiert relativ viel. Ne?
Ja,
man hat einen lauten Knall, man ist selber unter Schock. Visuelle Reize, die dann auf einen einprasseln.
Mhm.
Und gleichzeitig natürlich auch eine externe Belastung durch den Unfall selbst, die da eine Rolle spielt. Und um diesen Teil geht's, also um die Belastung, die dann im Nackengelenk zum Beispiel auftritt oder in der Nackenwirbelsäule. Diese Belastung ist super wichtig für Orthopäden, um eine Entscheidung treffen zu können. Kann da wirklich etwas, wenn es jetzt zum Beispiel vor Gericht landet, ein Fall, da wirklich eine Schädigung vorgelegen haben oder nicht?
Ja, also das sind müsst ihr dann quasi auch mit berücksichtigen, beziehungsweise würdet ihr wahrscheinlich dann sagen, hier, das kann so und so nicht passiert sein.
Das wäre genau eine Möglichkeit, genau. Das heißt, wir haben einige Studien schon gemacht auf der Crash-Test-Strecke, wo wir dann Probanden ins Auto gesetzt haben und die bei vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeiten kollidiert haben und dort dann auch eine 3D-Bewegungserfassung aufgenommen haben. Das heißt, wir konnten ziemlich genau sagen, wie sich der Kopf in Relation zum Oberkörper bewegt hat. Und auf Grundlage dieser 3D-Bewegungsaufnahme konnten wir dann Belastungen im Hals- und Nackenbereich simulieren.
Aber das finde ich ja hochinteressant. Aber sind das dann Studierende oder könnt ihr das auch mit Dummies machen, die dann da vor die Wand fahren müssen?
Sowohl als auch. Wir hatten sehr viele Studierende dabei, die natürlich ihre Versuchsprobandenstunden brauchen. Aber wir hatten auch, um für die Studie auch eine angemessene Altersrange abzudecken, haben wir natürlich auch ältere Probanden dort mit einfließen lassen und natürlich auch verschiedene Dummies.
Okay, aber für diesen Versuch müsst ihr richtige Leute haben, du sagst gerade auch mit Dummies, aber die haben doch keine Muskeln, das kann man aber trotzdem dann machen?
Da gibt es Möglichkeiten, genau, also aus ethischer Sicht ist es natürlich irgendwann nicht mehr verantwortlich, mit menschlichen Probanden in höhere Geschwindigkeiten zu gehen.
Das heißt,
in diesen Bereichen verwenden wir auf jeden Fall Dummies. Und im Prinzip hat man dann die menschlichen Probanden bei niedriger Geschwindigkeit, die Dummies bei niedriger Geschwindigkeit und die Dummies bei hoher Geschwindigkeit. Und hat dann nur noch das Fragezeichen, wie verhält sich denn der Mensch bei hohen Geschwindigkeiten.
Ah, ja, okay.
Und aus diesen drei Quellen sozusagen kann man dann Rückschlüsse darauf schließen, machen oder Rückschlüsse machen, wie das dann bei menschlichen Probanden und hohen Geschwindigkeiten aussehen könnte.
Klar, das verstehe ich, das ist sehr gut. Also das hieße eure, ihr macht dann mit den Versicherungen und gebt denen dann eine Hilfestellung, eventuell, indem ihr dann diese Tests oder diese Crashs nachstellt in den Tests. Und ihr könntet aber vielleicht auch den Medizinern und Medizinerinnen Behandlungsempfehlungen geben, wenn man jetzt sagt, bei dem Patienten sehe ich, dass die Wirbelsäule so oder so beansprucht wurde bei diesem Auffahrunfall. Der hat mehr Probleme im oberen Nacken, der andere im unteren Rücken. Da ist der mehr beansprucht, dass ihr dann sagt, alles klar, der hat zwar insgesamt vielleicht Schmerzen, aber die Therapie setzt jetzt eher oben oder unten an. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gesagt habe.
Ja, grundsätzlich ja. Es hat aber eher so ein paar rechtliche Faktoren.
Ah ja, okay.
Und zwar, wenn man wirklich so ein, ich nenne es mal, Diagnostiktool erzeugt, fällt das unter das Medizinproduktegesetz in Deutschland und Europa.
Mhm.
Das heißt, da sind wir auch schon dabei. Also genau, das ist quasi die Zukunft. Das heißt, genau, also ich kümmere mich auch um die regulatorischen Anforderungen fürs Medizinprodukt.
Mhm.
Und genau da sind wir dabei. Also das ist noch eine Entwicklungsarbeit. Das sind viele Studien nötig, weil das halt wirklich am Ende, man kann sich das immer bei unserem Produkt ein bisschen schwer vorstellen, stellt man sich ein Messer am OP-Tisch vor.
Ja.
Man will, dass dieses Messer getestet ist, wenn man aufgeschnitten wird.
Ja.
Und da darf es keine Zweifel geben, dass das stumpf ist, dass das nicht steril ist, dass es nicht funktioniert. So. Und genau solche Überlegungen müssen wir jetzt halt auf unser Computer-Software-Produkt auch umsetzen.
Mhm.
Ist natürlich eine ganz andere Denkweise, wenn man das in quasi in Computersprache, Programmiersprache umdenkt. Aber genau solche Bedenken haben wir jetzt auch.
Ja,
und darüber müssen wir uns erst kümmern. Aber genau das wäre, ja, das wird ein baldiger Schritt sein, sage ich.
Ah, das ist ja sehr gut.
Und vielleicht ergänzend dazu, also wir selber stellen niemals eine Diagnose, das macht immer der Mediziner.
Nee,
wir liefern dann quasi ein weiteres Puzzleteil, das dem Mediziner hilft, zu einer Diagnose zu kommen. Also der wird natürlich weiterhin auf sein MRT zurückgreifen, der wird weiterhin auf seine Anamnese zurückgreifen und sich auch natürlich vor Ort ein Bild machen von dem Patienten.
Mhm.
Und zusätzlich dazu können wir dann noch sagen, welche Belastungen denn aufgetreten sind.
Ja, das ist gut, dass Sie das nochmal sagen. Also das ist auf jeden Fall ja quasi eine Interpretationshilfe, die ihr ihm gebt.
Ganz genau.
Oder ihr und dann da so eine Hilfestellung gebt. Und auch nochmal das mit den Medizinprodukten, da hätte ich nämlich auch noch ein bisschen nachgefragt. Wahrscheinlich könnten wir zu dem Thema Regulatory Affairs und Medizinprodukte einen eigenen Podcast machen. Das Fass machen wir jetzt hier nicht auf, aber du lachst schon. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, finde ich, dass das einer eurer nächsten Schritte ist, also das mit den Medizinprodukten auf jeden Fall.
Ja, es ist halt zwingend notwendig. Wir handeln halt am Menschen.
Ja.
Das darf man halt nicht vergessen.
Ja.
Das heißt, sobald man wirklich, ja, ich sag mal, einen großen Mehrwert schaffen will, und zwar einen gesundheitlichen Mehrwert, fällt man auf kurz oder lang immer in dieses Medizinprodukt.
Mhm.
Und genau, natürlich solche Leistungsanpassung, Leistungsverbesserung, Trainingsverbesserung, das ist alles egal.
Mhm.
Aber wenn jetzt wirklich, welche Verletzungen, welche Krankheiten, wie können wir Leute präventiv zukünftig vor Schmerzen bewahren?
Mhm.
Alle diese Fragen, da kommt man einfach heutzutage nicht mehr vorbei.
Mhm.
Und gerade vor, ja, jetzt knapp 2 Wochen kam das neue Medizinproduktgesetz raus. Das heißt, die MDD wurde abgelöst von der MDR und das ist jetzt nochmal strenger.
Mhm.
Davor war das alles ein bisschen einfacher. Jetzt kommen wieder neue Herausforderungen.
Okay.
Und genau, das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld, gerade für ein Start-up, weil es kommen jährlich 50 neue Verordnungen im Schnitt raus und in Amerika 200 neue Verordnungen. Das heißt, für ein Start-up, wie wir das sind, ein kleines Team, da dran zu bleiben, diese ganzen Veränderungen, sind die überhaupt wichtig für uns, sind die nicht wichtig für uns? Das ist eine sehr große Herausforderung.
Auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich dann so mit deiner Hauptaufgabe, hast du gerade gesagt, ne?
Adrian? Ja, genau. Also,
in diesem Jahr schon.
In diesem Jahr schon, genau. Und nebenher mache ich halt eben, wie gesagt, noch diese ganzen Ergonomie-Sachen bei uns und leite da eben, ja, Kundengespräche, Verkaufsgespräche, fahre zu dem Kunden auch selbst, führe dann Messungen am Arbeitsplatz durch und schaue, wie wir, ja, den Arbeitsplatz bestmöglich verbessern können, sodass die Mitarbeiter einerseits natürlich gesund bleiben, aber auf der anderen Seite auch die Arbeitsleistung verbessern. Weil das ist natürlich auch immer spannend, weil wir können natürlich auch mit unserer Technologie immer diesen Leistungsaspekt beachten. Und wenn ich jetzt da jemanden am Fließband, der irgendwie DHL-Pakete einpackt, mir anschaue, ob der jetzt natürlich 2 Pakete in der Minute macht oder 4 Pakete durch unsere Technologie, ist natürlich für die Firma super interessant.
Auf jeden Fall. Ja klar, wenn er da den ganzen Tag mit dem krummen Rücken steht, ich meine, man gewöhnt sich an vieles, aber wenn man dann auch noch die Arbeitsleistung verbessern kann, plus das körperliche Wohlbefinden steigern kann, ist natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Vollkommen richtig.
Und ich denke auch jetzt mal so an diese ganze Homeoffice-Thematik, ne? Also von den ganzen Firmen oder ich zu Hause, die jetzt an meinem Küchentisch sitze und auch irgendwie keinen richtigen Bürostuhl. Man sitzt da rum und muss doch ab und zu mal aufstehen und sich den Rücken strecken oder so, ne?
Vollkommen richtig. Und das ist ja auch schon, das ist ja schon gar kein Homeoffice.
Ja.
Wenn es ein Homeoffice wäre, dann müsste der Arbeitgeber dafür einen Arbeitsplatz stellen.
Ja.
Das heißt, was du machst mobiles Arbeiten.
Ja, stimmt. Okay, das ist auch wieder was. Das war ja jetzt auch Corona geschuldet. Bald dürfen wir ja hier wieder in der Geiststraße sitzen. Super. Aber erzählt doch noch mal so ein bisschen jetzt, wer sind eure Kunden? Also wir hatten gerade schon gesagt, Versicherungen beziehungsweise Mediziner und Medizinerinnen, vielleicht auch dann die Trainer und Trainerinnen in den einzelnen Sportarten.
Mhm.
Wen habt ihr da so als?
Also gerade jetzt, Freitag aktuell, war der Deutsche Snowboardbund bei uns mit drei Olympioniken, die dann Bewegungen aus dem Functional Movement Screen gemacht haben. Das heißt, das sind so Squats und Push-Ups und ähnliches. Und zusätzlich noch, was für die Snowboarder natürlich wichtiger ist, einige Jump-Bewegungen, sowas wie Drop-Jumps und Tuck-Jumps. Genau, und die sind mit Athleten gekommen, die in der Vergangenheit häufiger schon Verletzungen erlitten haben, also zum Beispiel Kreuzbandrupturen.
Okay.
Und waren dann natürlich daran interessiert, ob wir mit unseren Analysen dort irgendetwas feststellen können.
Ach, und das hat, also konntet ihr was sehen?
Die Auswertung läuft noch.
Ah, ja,
ist ja brandfrisch von Freitag noch oder brandaktuell, besser gesagt. Und wir werden dort, oder was wir machen werden, ist zunächst einmal auf kinematischer Basis zu schauen, gibt es da Asymmetrien bei Bewegungen, die eigentlich symmetrisch sein sollten.
Mhm.
Und diese kinematischen Punkte, die wirken sich dann natürlich auch auf die Belastung wiederum aus. Das heißt, wenn ich meinen Push-Up so mache, dass die rechte Schulter die ganze Zeit tiefer ist als die linke Schulter, dann wirkt sich das natürlich auch irgendwie auf mein Schultergelenk oder auf mein Ellbogengelenk oder Handgelenk aus.
Klar. Wer sind noch eure Kunden? Also
genau, also spreche ich mal für den Ergonomie-Part am besten. Genau, und im Endeffekt, ich sag mal, zukünftig im Münsteraner Raum, ja, wir haben ein großes DAX-Unternehmen, ein Chemiekonzert im Münstersüden auf jeden Fall als Kunden. Dann, ja, die ganzen Dienstleistungs-Logistikunternehmen, die unsere netten Pakete nach Hause liefern und wirklich am Fließband arbeiten, da sind wir drin. Also wir haben wirklich einen großen Kundenkreis und der wird sich jetzt auch gerade, also man muss sagen, Corona geschuldet. Es ist einfach so, dass viele Betriebe aktuell natürlich dementsprechend ihre Firmengelände dicht gemacht haben für externe Anbieter.
Mhm.
Das hat uns natürlich auch getroffen.
Mhm.
Aber jetzt ist ja quasi, ich sag mal, die ersten Kunden bin ich jetzt schon wieder auf dem Gelände gewesen.
Mhm.
Das ist natürlich sehr schön und das wird jetzt immer mehr werden. Das heißt, die ganzen Aufträge, die sich das letzte Jahr, muss man jetzt schon fast sagen, angesammelt haben, die können wir jetzt endlich loslegen und beliefern auch. Das heißt, wie sieht das konkret aus? Das heißt, wir haben da eine Kooperation mit einer BGM-Firma hier in Münster, also betriebliches Gesundheitsmanagement. Das ist die Firma Brosund.
Ah, okay.
Und die haben quasi Physiotherapeuten sind das, die eine Weiterbildung haben als Ergonomieberater.
Okay.
Das heißt wieder das gleiche Prinzip. Wir bringen die Leistung durch unsere Technologie und die Ergonomieberater, die bringen dann quasi den besseren Nutzen dadurch, dass die unsere Daten nehmen und interpretieren.
Okay.
Das heißt, das ist quasi bei uns so eine Kooperation am Ende des Tages. Das heißt, wir gehen zu dem Kunden, untersuchen die wirklich am Arbeitsplatz, messen die am Arbeitsplatz, schauen, was machen die für Bewegungen. Und durch die Simulation können wir eben sagen, das ist zu schwer, vielleicht der Tisch ist nicht hoch genug eingestellt und solche Sachen. Das ist jetzt quasi sehr auf der Verhältnisebene. Das heißt, wie ist der Arbeitsplatz aufgebaut?
Okay.
Jetzt gibt es natürlich Unternehmen, die haben für 1-2 Milliarden eine Maschine gekauft. Die können sie halt nicht mehr, da kann man den Tisch nicht verändern.
Mhm.
So, das heißt, wir können aber natürlich auch dadurch, dass wir jetzt diese Informationen haben von den inneren Kräften, was passiert wirklich im Menschen, können wir jetzt auch Ausgleichsübungen empfehlen.
Ja, genau.
Und wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen und können so, ich sag mal, einen Gesundheitscheck machen, um auch noch neben der Arbeit die sportliche Facette, weil die haben ja auch Hobbys, die Mitarbeiter.
Klar.
Das heißt, das können wir auch nur mit abdecken, weil es bringt dem Arbeitgeber ja nichts, wenn der den ganzen Tag am Fließband arbeitet und dann abends sich beim Fußball verletzt.
Mhm.
Krank ist er ja trotzdem.
Krank ist er trotzdem, genau.
Genau. Und das heißt, wir können wirklich einen ganz Allround-Check liefern, von ganz klein bis ganz groß, und zu schauen, ja, was könnt ihr besser machen,
mhm,
ob es jetzt ganz individuell ist oder auf Arbeitsplatzebene.
Mhm.
Und das eben, wie gesagt, also ich sag mal, im nächsten Jahr hoffe ich doch, dass wir in, ich sag mal, die Logistikbranche ist bei uns ein ganz großer Punkt, weil da werden halt immer schwere Kisten geschleppt.
Mhm.
Und da versuchen wir schon so, ja, 70-80% im Münsterländer Region alle Firmen abzudecken damit.
Das ist sehr gut, dass du das nämlich sagst. Das habe ich mich nämlich ehrlich gesagt vorhin auch schon gefragt, wo du das Beispiel anführst mit der Maschine, die einfach nicht zu ändern ist, wo man jetzt nicht einfach mal sagen kann, ja, dann setz deinen Stuhl halt höher oder fahr den Tisch ein bisschen runter, du bist halt nicht so groß oder so. Weil ich zum Beispiel, ich bin ja eigentlich Winzerin und beziehungsweise habe viel im Weinberg gearbeitet und natürlich steht man da den ganzen Tag mit dem krummen Rücken und arbeitet in der Rebzeile. Die ist aber nur mal so hoch, wie sie hoch ist. Also ob ich jetzt Trauben ernte oder ob ich jetzt Blätter abschneide und sonstige Laubarbeiten erledige. Ich habe das immer so gemerkt, so, okay, es tut halt weh, ich habe Rückenschmerzen, vielleicht 2 Tage, wenn man anfängt, und dann geht's. Also man hat dann irgendwie gelernt, damit umzugehen, beziehungsweise sind dann die Muskeln so ausgebildet, dass man das abfangen kann. Aber wenn ihr dann so Ausgleichsübungen empfehlen könnt, ist es natürlich noch besser.
Genau, also das ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil ja, das ist eigentlich der Klassiker in jedem, sagen wir mal, physisch schwer arbeitenden Beruf.
Mhm.
Und das sind Erscheinungen, die werden am Anfang kommen, dann verschwinden die, man baut die Muskeln ein bisschen auf. Aber irgendwann, also wenn du das jetzt 10, 15, 20 Jahre machst,
ja,
dann wirst du es merken.
Genau.
Und dann ist es chronisch.
Ja.
Und dann hast du ein Problem, weil dann hast du die Schmerzen auch, wenn du nicht auf dem Weinberg bist.
Ja,
dann sitzt
ja, genau,
in deiner Besenwirtschaft, trinkst genüsslich dein Weinchen.
Ja, richtig.
Und dann hast du die Schmerzen immer noch.
Ja, richtig.
Und davon will man die Leute natürlich, weil wenn man diese Schmerzen hat, dann überlegt man sich zweimal, ob man dann zur Arbeit geht.
Hm.
Weil davor sagt man halt, ja, Arbeit ist halt Arbeit. Arbeit ist halt hart. Die Leute, ne, sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Wenn man halt einen ganzen Tag 30 Kilo Kisten schleppt, dann tut halt irgendwann mal der Arm weh.
Ja.
So, das ist halt so. Aber da beißt man sich halt durch, weil das ist halt der Job, den man sich in dem Moment ausgesucht hat.
Mhm.
Aber es gibt halt auch wirklich Kleinigkeiten, die schon sehr viel helfen können.
Mhm.
Also man muss da nicht immer denken in diesen, oh, wir schaffen jetzt eine riesengroße neue Maschine an. Das ist gar nicht der richtige Weg. Der Weg ist, für den Menschen selbst, also wirklich ganz individuell betrachtet, für ihn eine Lösung zu finden, mit der er auch leben kann. Weil er muss es ja auch umsetzen.
Mm.
Also uns bringt es nichts, einfach eine Lösung zu präsentieren, dann macht er es nicht.
Mm.
Das ist auch gar nicht unser Anspruch.
Mm.
Sondern wir fangen so an, dass wir die Leute an die Hand nehmen, deswegen auch einen Kontakt haben eben mit dieser Kooperation, dass wir dann eine enge Bindung zu den Mitarbeitern erzeugen.
Mm.
Die das dann auch wirklich umsetzen, die meistens auf die Idee kommen, wenn die das sehen, die Visualisierung. Ja, deswegen haben wir auch eine Visualisierung, damit die Leute mitgenommen. Ja,
mhm.
Das ist quasi eine Hollywood-Technologie, ne,
ja,
mit diesen Anzügen. Das ist cool, das ist toll, das motiviert, das sage ich auch mal meinen Verwandten. Und da ist man einfach dabei. Wenn man sich da selbst mal so eine Messung gesehen hat, dann brennt man schon dafür.
Mhm.
Und dann hat man die Leute dabei. Dann kommt auch der Manfred, der den Beruf seit 30 Jahren macht, sieht dann, ah, okay, das Gelenk leuchtet rot. Das tut ja sogar noch weh, wenn ich die Bewegung mache. Mist, jetzt muss ich was tun.
Also ist da was falsch.
Da ist was falsch, genau.
Okay.
Und das macht den. Und bei denen muss es Klick machen.
Mhm.
Und dann funktioniert das. Weil was soll er denn von mir erzählen? Ich bin jetzt knapp 30. Er macht den Beruf seit 30 Jahren wahrscheinlich.
Ja.
Ich will ihm nicht erzählen. Er macht das schon gut, wie er es macht.
Ja,
aber ich will ihm Anreiz schaffen, wie er es vielleicht besser machen kann für sich.
Ja, für sich, genau, das ist das Stichwort. Aber wo du jetzt gerade von dem Anzug sprichst, da wäre ich nämlich jetzt auch nochmal einmal drauf zu sprechen gekommen, der dann irgendwie rot leuchtet oder grün, wenn es gut läuft. Die Leute, wenn ihr dann zu dem Arbeitsplatz hinfahrt und ihr sagt, ihr vermesst die ziehen so einen Anzug an. Ich habe mir nämlich jetzt schon vorgestellt, dass sie irgendwie verkabelt werden oder dass ihr Fotos von denen macht und die dann irgendwie digitalisiert und eingelesen werden. Nein, die ziehen einen Anzug an und müssen dann einfach ihre Arbeit machen, wie sie sie dann machen.
Da gibt es ganz verschiedene Arten und Weisen, wie man da herangehen kann. Und
okay.
Für die verschiedenen Situationen machen dann halt auch die unterschiedlichen Messsysteme auch ja, Sinn oder keinen Sinn. Also man hat zum Beispiel, wenn man es ganz genau haben möchte, dann geht man ins Labor, hat dort 20 Kameras, die die Bewegung ganz exakt simuliert oder aufnimmt. In einem engen Arbeitsraum kann man aber nicht 20 Kameras anbringen. Das heißt, dort gibt es dann sogenannte Anzüge, die auf IMU-Basis arbeiten. Das heißt, das sind Inertial Measurement Units, die aus drei verschiedenen Systemen stehen: Beschleunigungsaufnehmer, Gyrosensoren und Magnetometer.
Okay.
Und davon werden dann innerhalb des Anzugs, ich glaube 18 Stück sind es insgesamt, am Körper angebracht. Und die geben dann wiederum eine 3D-Aufnahme des Körpers wieder. Mhm. Sodass man dann ganz genau weiß, welche Position und Orientierung jedes Gelenk hatte und welche Winkel-Zeitverläufe in den einzelnen Gelenken vorgekommen sind. Im zeitlichen Ablauf natürlich.
Okay.
Und wir können mittlerweile viele verschiedene von diesen Systemen einlesen in unser Modell, sodass wir dort verschiedene Schnittstellen auch haben. Das heißt, ich habe eben von den Kameras gesprochen, da gibt es auch nochmal zwei Unterscheidungen: markerbasierte Kamerasysteme. Das heißt, das sind Kameras, die ein Infrarotlicht aussenden, und auf dem Körper sind dann an Anatomical Landmarks, also jetzt zum Beispiel am Ellbogen, sind dann Marker angebracht, mhm, die dieses Infrarotlicht reflektieren. Mhm. Und dadurch, dass man das mit 20 verschiedenen Kameras dann auch aus 20 verschiedenen Blickwinkeln aufnimmt, kann dort über dieses Bewegungsaufnahmesystem ein 3D-Bild von der Person erstellt werden. Das heißt, wenn wir dann 50 verschiedene Marker an dem Körper anbringen, dann wissen wir ziemlich genau, welches Gelenk und welches Gelenk sich wie bewegt hat, welches Körperteil wann an welcher Stelle war.
Total gut.
Und dann wiederum gibt es, das ist für uns, wird immer im Labor verwendet, dann wiederum gibt es aber auch Einsatz zum Beispiel auf dem Fußballplatz, da macht sowas weniger Sinn, weil wenn ich jetzt sportlich aktiv bin, irgendwie in einen Zweikampf mit einem Gegenspieler gerate, dann gehen die Marker ab und manchmal sind einige Marker gar nicht sichtbar, weil sie verdeckt sind. Da nutzen wir dann ein System, das silhouettenbasiert arbeitet. Das heißt, das sind auch Kameras, die dann, das wären dann 8 an der Zahl, die auch wiederum aus 8 verschiedenen Perspektiven die Silhouette des Sportlers in diesem Fall aufnehmen und dadurch dann ein 3D-Körper erzeugen können von dieser Person, die dort aufgenommen wurde.
Okay.
Das hat natürlich den Vorteil, dass kaum Vorbereitung und Nachbereitung nötig sind. Und deswegen versuchen wir da auch momentan am meisten zu pushen und in diese Richtung zu gehen, weil wir glauben, dass das auch die Zukunft sein wird,
über
kurz oder lang.
Also wirklich total interessant. Ich würde jetzt gerne noch mal einmal so ein bisschen was über eure Gründung hören, beziehungsweise mal danach fragen. Also das ist ja wirklich richtig, richtig gut, was ihr macht, und innovativ. Ist das denn dann aus der Forschung entstanden, aus eurer Arbeitsgruppe an der WWU? Oder wie ist das dazu gekommen, dass ihr dann auf einmal gesagt habt, alles klar, wir möchten jetzt gerne eine Firma damit gründen, weil wir denken, wir können Mehrwert für die Gesellschaft bieten und auch noch ein Geschäftsmodell daraus machen?
Die Gründungsidee, sage ich mal, die ist wirklich aus dem Bereich Automotive entsprungen.
Okay.
Wo wir dann ein von der BG gefördertes Projekt durchgeführt haben.
Von der BG, von der Berufsgenossenschaft?
Genau. Mhm.
Okay.
Um die Belastungen im Hals- und Nackenbereich, die ich vorhin schon erwähnt hatte, um diese wirklich zu quantifizieren, um dort einen Wert stehen zu haben, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Vor allem Mediziner dann weiterarbeiten können.
Okay.
Und da sind dann vor allem Professor William Castro zu nennen, der Orthopäde ist und sich halt seit Jahren schon damit beschäftigt, und auch Professor Wagner, der eine Professur in der Bewegungswissenschaft hat. Die beiden sind auch Hauptgesellschafter der Firma und hatten im Prinzip die Gründungsidee. Belastungen, also Heiko hat schon vorher in dem Bereich an dem Modell gearbeitet, aber wie gesagt, da immer nur in kleineren Bereichen. Der wirklich große Umfang kam erst im Nachhinein, nachdem dann die Firma gegründet wurde, um dann nicht nur für die Wirbelsäule Gelenkbelastungen liefern zu können, sondern wirklich für alle anderen großen Gelenke des menschlichen Körpers ebenfalls.
Aber ich denke mir, das ist ja wirklich Jahre, wenn nicht sogar jahrzehntelange Forschung, die dann jetzt wahrscheinlich mit einem großen Team dann abgedeckt wird. Also es ist jetzt, seid ihr beide, dann die beiden Professoren, die du angesprochen hattest. Wer ist noch dabei?
Wir sind insgesamt im, also der Hauptkreis, der sich auch wöchentlich trifft, sage ich mal, das sind 9 Personen derzeit, die sehr interdisziplinär sind. Also wir haben da super. 2 Physiker, wir haben einen Mediziner, wir haben 2 Medizintechnik-Ingenieure, Sportwissenschaftler, Bewegungswissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler. Ich glaube, das wären jetzt, glaube ich,
Biologe haben wir auch noch.
Einen Biologen haben wir auch noch
wirklich
mit dabei.
Interdisziplinär, sehr gut.
Genau, also was die Fachwissenschaften angeht, können wir vieles abdecken und vertreten und bekommen dadurch natürlich auch immer viele verschiedene Impulse und Ideen aus dem Team heraus.
Ja, super, echt. Ihr macht das wahrscheinlich dann nebenberuflich, oder? Also ihr seid auch noch an der Uni und habt auch noch andere Forschungsprojekte und alle sind nebenbei dann bei Predimo dabei oder machen das manche auch hauptberuflich?
Genau, also wir sind quasi alle über so ein genanntes ZIM-Projekt angestellt, also Zentrales Innovationsprojekt Mittelstand. Mhm. Das sind quasi Förderprojekte für Firmen aus dem Mittelstand, die in Kooperation mit einer universitären Einrichtung neue Produktideen und Forschung verwirklichen. Mhm. Das heißt, die haben meistens selbst kein Geld, um eine Forschungsabteilung zu stellen. Da unterstützt der Staat dann quasi durch unsere Abteilung. Und das sind dann verschiedenste Projekte von irgendwelchen Fitnessgeräten bis hin zu irgendwelchen Lawinensprengungen oder wirklich, wie Andreas auch schon gesagt hat, im Automotive-Bereich natürlich passend ziemlich viel. Das heißt, wir haben da eine ganz große Spannbreite. Und machen dann quasi Predimo nebenberuflich, so kann man das titulieren. Aber da wir natürlich viele Menschen sind und viel Zeit, ist das dann doch auch, ist eine Menge Zeit, die dann doch in so einen Nebenberuf fließt.
Auf jeden Fall. Also das hört sich ja schon eher nach einem zukünftigen Hauptberuf auf jeden Fall an.
Ja, hoffentlich. Also auf jeden Fall.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Also ihr seid jetzt an so einem Punkt, wo es gerade so richtig Fahrt aufnimmt, habe ich so das Gefühl, oder? Jetzt auch, wenn es dann mit den Medizinprodukten, mit der Registrierung weitergeht.
Ja, also wir haben auf jeden Fall aus den verschiedensten Bereichen sehr viel Aufmerksamkeit und Interesse wecken können und ich glaube, es sind ganz viele heiße Eisen im Feuer und die Zukunft wird zeigen, was dann daraus entstehen wird. Wir sind auf jeden Fall sehr optimistisch. Wir glauben, dass das Ganze ein riesiges Potenzial hat und wir wissen, glaube ich, selber alle noch nicht so genau, wohin das überall führen kann und wo es auch überall eingesetzt werden kann, weil es gibt garantiert noch Anwendungsgebiete, Anwendungsfelder, die uns bisher noch gar nicht in den Sinn gekommen sind, aber die, wo unsere Simulationen auf jeden Fall auch einen Mehrwert liefern können.
Auf jeden Fall. Da müssen wir gleich mal überlegen, wo noch. Aber das denke ich mir auch. Also, dass es da wahrscheinlich noch unwahrscheinlich viel Potenzial gibt. Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr in Münster hier gut aufgehoben seid? So Münster als Gründungsstadt, nicht Gründungshauptstadt ist es ja leider noch nicht, aber als Gründungsstandort.
Ja, also noch nicht erstmal zum Gründungshauptstadt, aber wer weiß, vielleicht durch das REACH zukünftig.
Hoffentlich,
ich weiß ja nicht, was ihr noch vorhabt hier.
Einiges.
Genau, aber auf jeden Fall, also ich finde Münster super. Ich finde auch den Riesenvorteil, den man hier einfach hat, ist dann doch die Nähe auch in die Niederlande. Das darf man nicht unterschätzen, weil da einfach erstens von der Gesetzeslage vieles anders ist, da auch viele erfahrene Unternehmen sitzen, gerade auch so große Unternehmen wie Philips oder eben viele von diesen Messtechnik-Herstellern sitzen auch in den Niederlanden. Das heißt, wir haben da wirklich eine schöne Nähe aufgebaut und zusätzlich ist natürlich hier jetzt auch mit dem Technologiepark an der WWU, muss man sagen, haben wir natürlich auch ein super Netzwerk und eine super Infrastruktur, die wir jetzt natürlich so mitnutzen können.
Klar.
Das ist ja auch mit dem Labor, das wir jetzt haben, das ist ja fast schon, glaube ich, fast einmalig. Also mit diesen Anzahl an Kamerasystemen, die man in Münster hat und an den Kraftmessplatten im Boden, das sind, glaube ich, 8 Stück aktuell. Das heißt, man hat wirklich einen ganzen Gang. Andere Universitäten große haben 1 oder 2. Das heißt, ich glaube, viel besser kann es einen nicht treffen.
Wahrscheinlich nicht. Ich möchte auch mal vorbeikommen. Ich möchte auch mal gucken, was ich alles falsch mache, wenn ich eine Liegestütze mache oder wenn ich mich einfach nur hinsetze.
Ja, gerne, gerne. Einfach vorbeikommen, wir machen schon was draus.
Okay. Ich melde mich dann mal an bei euch. Habt ihr denn noch so irgendwelche Tipps oder irgendwelche Sachen, die ihr anderen GründerInnen mitgeben möchtet oder Leuten, die, oder ja, eben WissenschaftlerInnen, die sich überlegen, dass sie ihre Forschungsidee jetzt doch noch in ein Startup umwandeln wollen?
Einfach mal machen. Also ich würde da gar nicht so viel Selbstzweifel haben. Einfach mal machen. Das ergibt sich meistens von selbst und wenn es auch nur ein kleiner Markt ist oder eine kleine Idee und man es am Anfang vielleicht noch gar nicht so sieht, wo die Reise hingeht, es ist mindestens eine Erfahrung fürs Leben. Das ist es auf jeden Fall und das kann keiner nehmen und die Sachen, also von rechtlich Entwicklung, also in allen Bereichen wird man so viel lernen, mit dem man noch nie in Kontakt war und sich eigentlich auch niemals vorgestellt hat, damit jemals in Kontakt zu treten. Und das hat mindestens einen riesen Mehrwert. Und wenn es dann noch funktioniert und man dafür brennt, dann hat man doch schon gewonnen. Wenn man einen Job macht, den einem Spaß macht, besser, das gibt's ja nicht.
Das ist, das sind sehr schöne Abschlussworte, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Perfekt. Also ganz vielen Dank euch, dass ihr da wart. Das war wirklich sehr interessant. Ich habe das jetzt so richtig gut verstanden, was ihr so macht und was ihr der Gesellschaft für einen Mehrwert bietet einfach in so, so vielen Bereichen. Vielen Dank, dass ihr extra gekommen seid und euch den Fragen gestellt habt und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen sehr Dank gern. Für die Einladung und bis bald vielleicht.
Vielen tschüss. Dank, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war der REACH Podcast. Create Future Together.